Elfter Brief. Gerne glaube ich Ihnen, dass es Ihnen nicht ganz leicht wurde, im Laufe der letzten Monate Ihr Weltbild im Sinne meines zuletzt geschriebenen Briefes an Sie zu korrigieren. Ich kann das gut nachfühlen, denn auch mir ist es vor einigen Jahrzehnten durchaus nicht leicht gewesen, alles, was ich von Jugend auf gehört und so gerne geglaubt hatte, dahingeben zu müssen, als ich der Wirklichkeit zum ersten Male ansichtig geworden war. Umso mehr freue ich mich, von Ihnen zu hören, dass Sie jetzt nach der Verarbeitung meiner letzten Darlegungen sich von einem schweren und lähmenden Druck befreit fühlen, der Sie vor dem, auch in den heitersten Stunden, niemals verließ. Es ist ja wahrhaftig eine kaum erträgliche Vorstellung, dass ewige Güte und Liebe in unbegrenzter Machtfülle diese Erdenwelt regiere und dennoch alles ruhig geschehen lassen könne, was hier Tag um Tag und Nacht an furchtbarem, schauerlichem und entsetzlichem geschieht, obwohl es durch den bescheidensten Aufwand über weltlicher Macht so leicht zu verhüten wäre. Eine solche Vorstellung kann wohl als schwerster Seelendruck empfunden werden, und es ist begreiflich, dass man wie erlöst aufatmet, wenn man einsehen gelernt hat, dass hinter ihr nichts Wirkliches steht und sie nur die Folge falscher Gottesbegriffe ist, die der gottferne Erdenmensch in seiner Not sich selbst geschaffen hat. Fehlgehen aber würden Sie, wenn Sie aus meinen Worten eine allgemeine Geringschätzung aller Dinge zwischen Geburt und Grab herauslesen wollten. Mir sind diese Dinge schon darum bedeutsam, weil sie ja über ihre Zeit hinaus weiterwirkende, wenn auch nicht gerade ewige, Folgen auszulösen vermögen. Aber auch in dem ihnen zubemessenen Bereich selbst ist es von größter Bedeutsamkeit, wie wir ihnen gegenüberstehen, sie zu nehmen wissen und ihnen schließlich gerecht werden. Ebenso würden Sie gewaltig irren, wenn Sie aus meinen Worten die Lehre herauslesen wollten, dass es überhaupt keine göttlich-geistige Einwirkung auf die Dinge, die von unserer Lebensdauer irdisch umschlossen werden, gäbe. Wohl sind solche Einwirkungen nicht nur möglich, sondern geradezu alltäglich und überaus häufig. Sie sind jedoch nur das Zeugnis des rein gesetzmäßigen Reagierens ewiger, vom Geiste ausgestrahlter Mächte und Kräfte, deren Einflüsse der Erdenmensch ohne jede Beihilfe auslöst, nur durch sein den geistigen Gesetzen entsprechendes Verhalten. Eine große Anzahl religiöser Vorschriften, ja selbst manche Gebote des Aberglaubens, gehen auf das erfahrungsmäßige Beobachten des rechten oder falschen Verhaltens gegenüber solcher geistigen Gesetzmäßigkeit zurück, die auch in manchen religiösen Lehren der Vorzeit auch sehr deutlich in den Psalmen Davids personifiziert und dramatisiert an Beispielen zur Darstellung gelangen. Der, dem der Gott solcher Darstellungen alle Huld gewährt, ist stets einer, der den ewigen Gesetzen entsprechend handelt und dadurch manches Gute und Erfreuliche in seinem Erdenleben sich auswirken sieht. Der aber, der als den Gott verachtend, als Lästerer und Tor dargestellt wird, ist einer, der blind seiner eigenen Unkenntnis wichtiger, durch Erfahrung eruierbarer geistiger Gesetze zum Opfer fällt. Wenn man einmal diesen Zeugnissen menschlicher Vergangenheit auf die Spur gekommen ist, staunt man über die Erfahrungsweisheit, die sich Menschen einer uns noch halb barbarisch erscheinenden Zeit zu verschaffen wussten, und fragt sich mit gutem Recht, ob nicht wir heutigen Europäer ärgere Barbaren seien als jemals ein früheres Geschlecht. Wohl kennen wir unzählige Dinge, die diesen Alten fremd waren, aber ich bezweifle mit lebendiger Einfühlung, dass die zu jenen fernen Zeiten ihrer Volksweisheit kundigen, das, was sie kannten und aus Erfahrung wussten, für unser zeitgebundenes Allgemeinwissen eingetauscht haben würden. Man braucht nur die alttestamentlichen Psalme zu lesen, frei von der üblichen Benutzungspraxis, die aus ihnen Eideshelfer religionsbedingter Dogmatik macht, um sehr eindringlich zu erfahren, wie tief ihre den Namen des alten Königs vorschützenden Verfasser in die Geheimnisse geistiger, automatisch ihrer Auslösung folgender Kräfte und Mächte eingedrungen waren. Natürlich muss man bei solcher Erfragung alles kultische Beiwerk als dem wesentlichen Inhalt gegenüber belanglos beiseite tun und darf sich auch nicht dadurch beirren lassen, dass die geschilderte Wirkungsweise geistiger Gesetze als Auswirkung göttlicher Affekte und Bevorzugungsakte ausgelegt wird. Möglicherweise glaubten die Verfasser selbst noch an solche Auslegung, aber wahrscheinlicher ist, dass sie dergleichen für geboten hielten, um der Gefahr zu begegnen, dass die unbemäntelte Kenntnis der aufgezeigten Gesetzmäßigkeiten am Ende das Volk in einen wirren Atheismus stürzen könne, da der Mensch jener Tage nur durch seine Selbstprojektion in einen Traum von machtgesättigter Willkür zu seiner Gottesvorstellung zu gelangen vermochte. Es gibt vieles, was heute durch jahrhundertelange Benützung zugunsten einer vorgefassten Glaubensmeinung ganz um sein eigenes, wahres Gesicht gebracht ist, und nur die schärfsten Augen sind imstande, die ursprünglichen Züge zu erkennen, aus denen sich noch zur Not herauslesen lässt, was voreinst klar und eindeutig mit scharfen Konturen gegeben war. Wenn ich Sie durch meine Worte veranlassen sollte, Ihre Augen zu üben, um solches Verschliffene und Verwischte in den Kunden aus der Vorzeit erkennen und richtig deuten zu lernen, dann stehen Ihnen manche Entdeckerfreuden bevor. Segen aus dem ewigen Urlicht sei Ihnen jederzeit zugesandt.